Es ist Dienstag, der 23. Mai.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin Mbarek.
Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Guten Morgen, Jasmin.
Guten Morgen, Markus.
Ja, ich meine, wir haben heute, ich würde mal so sagen, sehr schöne Themen, die darauf warten, von uns seziert zu werden. Und ich will gleich mal mit einer Sache anfangen, die ich da gestern Abend auf Twitter gesehen habe. Ein Video. Also, es war so, Olaf Scholz war Gast beim CDU-Wirtschaftsrat. Das ist so die konservativste, CDU-igste Veranstaltung, die man sich vorstellen kann. Also Friedrich Merz war da immer das Idol, auch in Zeiten, als er noch gar nicht CDU-Chef war. So, und die machen da halt so ihre Veranstaltung, reden. Und Olaf Scholz war offenbar für eine Eröffnungsrede gebucht. Und dann, so schreibt es die Kollegin Andrea Maurer vom ZDF auf Twitter, es reden am Anfang dann aber andere sehr ausführlich. Nach 45 Minuten steht Olaf Scholz auf. Möglich, dass er sich hier ziemlich deutlich beschwert. Und man sieht da ein Video, wie er am Rande dieser Bühne wirklich da heftig gestikuliert und so mit so einem, hey, was ist das denn, Leute, Gestus, auf die Einwürfe. Ja, glaubst du, das ist, also die CDU ist so unhöflich, dass sie sich den Bundeskanzler als Ehrengast einlädt und ihn dann da erstmal andere CDU-Heinis reden lassen hört?
Ich finde es auch für eine Volkspartei mit Regierungserfahrung ist einfach ziemlich peinlich. Also macht man einfach nicht. Also wenn am Anfang vielleicht jemand noch davor ein kurzes Grußwort spricht, ist das eine andere Geschichte. Aber das hätte mit Angela Merkel in der SPD, glaube ich, niemand gemacht. Ich möchte mich jetzt hier nicht zitieren lassen. Es können natürlich Leute, die das hören, mir die Beweise schicken, dass mit Angela Merkel genauso gemacht wurde.
Ach,
irgendwann.
Du wirst doch hier nicht zitiert.
Quatsch. Also ich verstehe total, dass er sauer ist und ich finde es irgendwie richtig gut, dass er so einen kurzen Autoritätsmove gemacht hat.
Es ist ein bisschen ungewohnt, ne? Ja. Weil sonst sitzt er immer so eher verklemmt da. Allerdings konnte man ja schon auch sehen, dass er immer ziemlich statusbewusst ist, ne?
Ich hätte ihm auch zugetraut, dass er dann irgendwie einem Sprecher kurz sagt, so zur Seite, kannst du das mal kurz regeln? Aber nee, er steht ja selber auf und er weiß, es sind Kameras auf ihn gerichtet. Deswegen, ich würde sagen, ein ziemlich cooler Move von Olaf Scholz, dessen Kanzlerschaft man ein bisschen respektlos in dem Moment behandelt hat.
Vielleicht setzt er seine Autorität demnächst auch als Regierungschef ein, zum Beispiel bei dem Thema hier.
Das jüngste Wunder des Robert Habeck.
Das ist so lustig. Wir haben diese Rubrik vor etwa einem Jahr mal erfunden, weil damals gerade in den Medien auch so viele Jubelstories über den tollen Robert erschienen. Mittlerweile ist das ja, passt das überhaupt nicht zu gar nichts mehr. Also man wundert sich höchstens immer wieder neu über Robert Habeck. In diesem Falle allerdings ist es die FDP, die beim leidigen Thema Heizungsgesetz von sich reden macht. Sie erkennt im Heizungsgesetzentwurf unfassbar viele Fehler, das berichtet Zeit Online. Es sei unrealistisch, dass der Entwurf für dieses Heizungsgesetz noch vor der Sommerpause ins Parlament komme. Wir sind weiterhin der Auffassung, dass dieses Gesetz enorme Defizite hat, sagte FDP-Generalsekretär Djirsaray nach den Sitzungen der Parteigremien am Montag. Das Gesetz muss insgesamt verändert werden. Das ist nach wie vor unser Ziel, hier brauchen wir ein neues Gesetz im Prinzip. Und ich habe so nach all den Fragen und Zweifeln und das müssen wir noch prüfen und das muss noch in die Montagehalle dieses Gesetz, mittlerweile den Eindruck, die FDP will es einfach komplett boykottieren und zumindest so weit in die Länge schieben, dass man sich an solches Gesetz fast auch schon wieder sparen kann.
Da würde ich dir absolut zustimmen und ich meine Frage an dich als Habeck-Versteher, das sage ich jetzt einfach mal.
Ja, also alles verstehe ich da auch nicht mehr.
Das ist, was bedeutet das denn jetzt realpolitisch? Was sind jetzt die zwei Szenarien, die passieren können? Die zögern das raus und es passiert nicht. Und was wäre ein halbwegs denkbares Szenario? Also wird das jetzt nochmal überarbeitet? Was kann man der FDP denn anbieten?
Da sind wir wieder bei dem Mann, der hier bei der CDU mal auf den Putz gehauen hat. Also es ist offenkundig so, dass die CDU, auch die SPD-Bundestagsfraktion, dieses Gesetz, wonach nächstes Jahr bei allen Ausnahmen, die inzwischen drin sind, ab nächstem Jahr, wenn du dann eine neue Heizung haben willst, soll es keine Öl- oder Gasheizung, wie gesagt, mit einigen Ausnahmen. Das soll bis zur Sommerpause durch sein. Die FDP, und das entnehmen wir hier den gestrigen Äußerungen des Generalsekretärs, Hauptstadt-TS, die möchte das nicht. Die möchte diese Zwischenetappe Sommerpause hier erreißen und ich denke mal auch die Grünen in dieser Form mürbe machen. So. Und ich glaube, das ist jetzt echt mal der Punkt, wo es die sogenannte Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers zum Tragen kommen muss. Weil am Ende, klar, wir sind hier voll im Spekulativen, am Ende glaube ich, dass die FDP wegen dieses Themas die Koalition eben nicht platzen lässt. Aber dieses Pokerspiel beginnt jetzt gerade.
Total, aber ich finde auf eine ganz, ganz unwürdige Weise, also dass man auch sagt, dass die Wärmepumpen zum Beispiel ineffizient fürs Klima sind und so, da kommen so Argumentationen raus und dass Leute das nicht verstehen und dass das alle verunsichern würde, wo ich so denke, ich finde das für westliche demokratische Verhältnisse ein bisschen peinlich, weil unsere Nachbarländer, die können das irgendwie. Da ist das nicht so ein langes Diskussionsthema und so ein Wahlkampfthema geworden. Und es ist mittlerweile so durchsichtig, warum man das so verzögert, dass ich das, allein wenn schon jemand aus der FDP in einer Talkshow sitzt, wo ich so denke, nee, das müsste dir doch gerade selbst unangenehm sein. Weil es ist absolut parteipolitisch, wahlkampfpolitisch motiviert, dass man das jetzt so lange hinauszögert. Und da habe ich Mitleid mit Robert Habeck.
Ach, das gibt's doch nicht. Ja. Von dir, Jasmin. Mhm. Also, ja. Du hast gerade auf die europäischen Nachbarländer verwiesen. Ist jetzt nicht so, dass die alle schon dieses Gesetz, was Habeck vorhat.
Aber es gibt Länder, in denen es funktioniert. Das meinte ich. Wir reden hier gerade nicht über einen Atomausstieg. Es ist nicht so groß. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Natürlich war auch hier wieder von FDP-Seite das Argument drin, die Fokussierung auf Wärmepumpen sei aus Sicht der FDP falsch. Es brauche viel mehr Technologieoffenheit und die wollen dem Rest des Landes.
Sorry,
okay, es ist auch durchgenudelt inzwischen. Allerdings, was dahinter steckt, ist ja unter anderem, dass sie sagen, also die ganzen Gasthermen, die da jetzt schon in den Wohnungen, in den Häusern hängen, die müssen eventuell gar nicht ausgebaut werden, weil es unter anderem grünen Wasserstoff geben könne, der dann statt Gas künftig und dann muss
Kette,
man da gar nichts groß
Fahrrad,
was austauschen. Und es gibt nun wirklich, wenn man sich da ein bisschen umschaut, es gibt mittlerweile 40 Studien, die sagen, also grüner Wasserstoff wird in der Beheizung von privaten Haushalten eine verschwindend geringe Menge spielen, nach allen Schätzungen, Hochrechnungen, weil es eben so ineffizient ist, so teuer und so. Und die halten aber weiter an diesem Popanz fest und tun so, als gäbe es Alternativen, die es zumindest die sie selber ansprechen, gar nicht gibt.
Gewinner des Tages.
Philipp Nimmermann soll Greichen-Nachfolger werden. Das berichtet der Spiegel. Nimmermann ist promovierter Ökonom und arbeitete als Chefsvolkswirt der BHF Privatbank. 2014 wechselte er nach Schleswig-Holstein und wurde Staatssekretär der damaligen dortigen Finanzministerin Monika Heinold, auch von den Grünen. Aus der Zeit stammt auch der Kontakt zu Habeck. 2019 ging Nimmermann nach Hessen, wo er zuletzt als Staatssekretär im hessischen Wirtschaftsministerium arbeitete, das von Tarek El-Wazir geleitet wird. Habeck lobte Nimmermann als erfahrenen Staatssekretär mit ökonomischer Expertise und viel Verwaltungserfahrung, der die Energiewende, die Wärmewende und die Transformation voranbringen werde.
Und zu seinen Qualifikationen gehört wahrscheinlich auch, er ist wirklich mit niemandem jemals irgendwie verwandt gewesen.
Das war ganz lustig. Ich glaube, in der Bundespressekonferenz hat Habeck doch aus Scherz geantwortet, mein Trauzeugen, als jemand gefragt hat, wer der Nachfolger wird, ne?
Er meinte nicht mein Trauzeugen.
Achso, nicht mein Trauzeugen, genau. Nee, ist es ja dann offensichtlich nicht. Aber ich weiß nicht, ob der Name dir was sagt.
Nein, bisher nicht.
Also,
aber die Referenzen sind ganz
genau,
gut,
also,
ne? Tarek El-Wazir.
Und auch Monika Heinold, die sehr geschätzt ist bei den Grünen in Schleswig-Holstein und auch gute
wofür?
Regierungserfahrung hat. Erstens, dass sie gut mit der CDU koalieren kann und auch als sie Finanzministerin war, einen guten Job gemacht hat und die Grünen auch danach mit einem guten Prozentanteil wiedergewählt wurden. Mhm. Also es wirkt auf jeden Fall wie eine solide Personalentscheidung mit so ein bisschen, ich denke aber trotzdem an jemanden, den ich noch kenne aus meiner Zeit, auf den ich mich verlassen kann. Deswegen, also guck mal, wie nett ich heute zu Robert Habeck bin.
Also ich bin ganz erstaunt. Ich bin es ehrlich gesagt nicht. Also ich meine, wir haben zwar eben einiges an der FDP kritisiert, aber ich finde, Robert Habeck muss sich jetzt in der Bilanz in der Staatssekretärskausa schon vorwerfen lassen, wenn du ein solch ambitioniertes Ding durchziehen willst, wie er die große Energiewende in Deutschland, wo die Wärmewende ja nur ein Teil von ist. So, und wenn du einen solchen Gestaltungswillen hast, musst du mit den besten Leuten und musst an den Start gehen, aber auch prüfen, ob diese besten Leute Verhetzbarkeitspotenzial haben. Und das ist nun mal der Fall, wenn es da private Nähe gibt zu anderen wichtigen Playern in der Klimapolitik. Und das muss er sich einfach vorwerfen lassen.
Total. Aber ich finde, das Greichen-Thema ist jetzt durch. Er hat einen zentralen Fehler gemacht. Er hat am Anfang nicht entweder gesagt direkt, nee, wir bleiben dabei, wir machen diesen Fehler transparent und wir leben damit weiter. Das hat ja ein bisschen gedauert. Damit hat sich das auch so aufgestaut am Anfang. Und die andere Lösung wäre gewesen, ihn direkt zu entlassen, um sozusagen das Projekt, was ihm so wichtig ist, voranzutreiben und sich an Personalien festzumachen. Das hat sich alles beides ein bisschen gezogen, da ist es ein bisschen hochgekocht. Ich finde, jetzt ist aber auch gut. So, es ist jetzt irgendwie, der Fehler ist ja jetzt gemacht, die Person ist ausgetauscht und auch ganz in Robert Habecks Sinne können wir uns ja wieder auf Inhalte konzentrieren.
Nimmermann, geh du voran.
Grüße aus der Phrasenhölle.
160 Jahre SPD. Die Feste feiern, wie sie fallen. Das schreibt der Tagesspiegel. Am heutigen Dienstag wird die SPD 160 Jahre alt. 3 Tage lang wird in der Partei insgesamt gefeiert. Am Sonntag ging es schon los. Und heute sind Grundsatzreden der beiden Vorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil geplant. Kanzler Olaf Scholz wird nicht die Eröffnungsrede halten, aber er wird versuchen, einen Bogen zu schlagen von den Ideen seiner Partei zur Politik der von ihm geführten Ampelkoalition. Ja, das wird mal eine Herausforderung. Im Tagesspiegel heißt es auch, einer fehlt allerdings auf der Gästeliste.
Ja, gut.
Altkanzler Gerhard Schröder ist nicht eingeladen.
Ja, das ist jetzt keine Überraschung. Kann er nochmal in die Botschaft gehen, die russische Botschaft?
Ich meine, so viele Kanzler hat die SPD jetzt nicht in ihrer Geschichte. Also zumindest in Zeiten der Bundesrepublik. In der Weimarer Republik waren es ja schon ein paar.
Naja, und die zwei, die vielleicht besser sind als Schröder, sind ja tot. Dementsprechend müssen sie sich mit Olaf Scholz begnügen. Aber vielleicht reicht das der SPD heute ja auch.
Ja, also am 23. Mai 1863 hatte da alles angefangen. Ferdinand Lassalle und einige seiner Mitstreiter gründeten in Leipzig den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein, aus dem später die SPD hervorging. Die erste deutsche Arbeiterpartei war geboren. Jasmin, was aus der wirklich langen Geschichte der SPD hältst du denn für erinnerungswürdig oder für bemerkenswert?
Ich bin ja so ein kleines Willy Brandt-Fangirl. Also ich weiß gar nicht, ob Willy Brandt auch im Sinne der ursprünglichen Arbeiterbewegung 1863 ist, aber in seiner Politik. Aber ich bin großer Fan von Willy Brandts Ostpolitik gewesen und von der Art, Realpolitik zu machen und es zu schaffen, zu wissen, was das Gleichgewicht in der Politik ist und dass man manchmal vielleicht auch einfach mehr Kompromisse schließen muss. Das finde ich total faszinierend und frage mich, ob die SPD von diesem Spirit manchmal nicht ein bisschen mehr gebrauchen könnte im Erklären. Nicht, dass deren Politik nicht realpolitisch ist und kompromissbasiert, sondern die Art, das zu erklären und einen Zugang zu finden, das auch den eigenen Wählern zu erklären.
Aber das ist, ich entdecke ja im Laufe der Monate hier, wo wir miteinander reden, immer mehr Gemeinsamkeiten zwischen uns.
Super.
Also die, Willy Brandts Ostpolitik, Egon Bahr natürlich auch noch ganz, ganz wichtig. Also da habe ich, glaube ich, in meinem Studium Politikwissenschaften die meiste Zeit drauf verwandelt, weil mich das richtig fasziniert hat und tatsächlich auch Lehren bis in die Gegenwart draus gezogen werden konnten. Und was ja auch immer sehr verhetzt wurde dann später. Aber gut, vielleicht schenken wir der SPD zu ihrem Geburtstag mal ein paar positive Sachen. Du hast schon mit Willy Brandt angefangen. Ich muss natürlich auch sagen, dass sie 1933 so stolz war, trotz der Gefahren, die lauerten, gegen Hitlers Ermächtigungsgesetz zu stimmen. Also das wird man immer mit ihr verbinden. Und da kann keine andere deutsche Partei oder ihre Nachfolgeorganisation irgendwie drauf verweisen. Aber reden wir über die Gegenwart.
Ja.
Es wird so viel gelästert, unter anderem über den entscheidungsschwachen SPD-Kanzler. Gibt es denn auch Leute, wo du sagst, also SPD, da könnt ihr stolz drauf sein, damit könnt ihr zufrieden sein?
Soll ich einen aktuellen Politiker nennen, den ich gut finde?
Zum Beispiel,
aus der SPD?
Also falls da was
also,
kommt.
Auch wenn er nicht so sichtbar ist, sondern andere Männer aus Niedersachsen das eher sind, finde ich Hubertus Heil immer noch als Minister ziemlich stabil, der durchaus die sozialdemokratischen Grundwerte, wie es die Basis der SPD auch versteht, versucht seine Arbeit einzubringen, Gesetzentwürfe liefert, die nicht oft irgendwie ein Bohai machen. Man kann natürlich darüber streiten, ob das Bürgergeld oder ob der Mindestlohn in der jetzigen Fassung, ob das gut oder schlecht ist.
Jetzt wird es schon wieder zu negativ.
Nein. Wir müssen ja hier auch ausgewogen bleiben. Okay, ich pures Lob streuen. Und, kontroverse These, ich glaube, in Zeiten von Angriffskrieg und Post-Corona-Krisen ein Land führen zu müssen, einer neuen Koalition, die es so noch nicht auf Bundesebene gab, und dabei vielleicht diplomatische Dinge zu tun, die man nicht einfach transparent kommunizieren kann, diese Bündelung hinzubekommen, auch wenn es Olaf Scholz nicht immer gelingt. Ich glaube, in ein, zwei Jahren nochmal darauf zu gucken, wird sehr, sehr spannend. Und ich würde auch Olaf Scholz noch, auch wenn er jetzt schon 2 Jahre im Amt ist, nochmal so ein bisschen Luft lassen, um zu schauen, was diese Legislatur alles gemacht hat im Nachhinein.
So, positive Wort. Wollen wir einfach auf die SPD anstoßen, okay, mit unserem Filterkaffee jetzt hier, ja, oder? Alles Gute.
Ganz weit vorne.
Wahlsieger Mitsotakis strebt Neuwahl an, das berichtet die Deutsche Welle. Bei der Wahl in Griechenland hat Ministerpräsident Mitsotakis einen deutlichen Sieg eingefahren, die angestrebte absolute Mehrheit aber verfehlt. Die Deutsche Welle schreibt, wegen Änderungen im griechischen Wahlrecht müsste die bislang allein regierende Partei nun jedoch eine Koalition eingehen. Mitsotakis schloss ein Bündnis mit anderen Parteien aber aus. Deswegen soll nun nochmal gewählt werden. Mitsotakis ließ durchblicken, dass die Neuwahl bereits im nächsten Monat stattfinden könnte. Bei dieser erhält die stärkste Partei automatisch mindestens 20 Sitze im Parlament zusätzlich. Dadurch käme die Nea Demokratia voraussichtlich wieder allein an die Regierung. Es hat man ja manchmal nicht auf dem Schirm, was in Europa abgeht. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass es da Wahl war. Ein bisschen ignorant. Ist das normal, dass man dann eine Neuwahl anstrebt und keine Koalition eingehen will? Ist das ein griechisches Ding?
Also das ist hier schon ein absoluter Trick von Mitsotakis. Klar, er hatte jetzt bei der Wahl ein gutes Ergebnis, 40,8%. Wo gibt's das in Europa quasi überhaupt, dass eine Partei so viel holt?
Also in Bayern.
Ja, ja, wobei, also Markus Söder würde sich sehr freuen über 40%. So viel waren es beim letzten Mal nicht. Und dass es die Nea Demokratia ist, die ja nun an dem ganzen Schlamassel, in das Griechenland finanztechnisch gerutscht ist, irgendwie großen Anteil mit dran hatte. Die haben sich offenbar gut erholt. Das hat mich auch gewundert. Aber ja, er hat jetzt da 40,8% und sieht offenbar die Chance, dass es nicht jetzt schon, aber bei einer Neuwahl 20 Sitze im Parlament automatisch obendrauf gibt. Und also ich sag mal, als Bürger würde ich mich da schon ein wenig verschaukelt fühlen, weil eigentlich liegt ein Wahlergebnis da.
Ja.
Und der Trick ist hier offenkundig, dass er hofft, mit einer Neuwahl, die ja voraussichtlich auch schon in den nächsten Wochen stattfinden soll, dann aus den 40,5%, was nicht die Mehrheit im Parlament bedeutet, dann doch eine Parlamentsmehrheit macht.
Es hat so ein bisschen antidemokratische Vibes, ich muss ganz ehrlich sein. Also, weil das ist ja ein Ergebnis, ein demokratisches, mit dem man leben kann. Ist ja jetzt nicht so, als hätten, ne? Also, und es wird ja Koalitionspartner geben, die inhaltlich in eine ähnliche Richtung gehen. Und so einen alleinigen Herrschaftsanspruch in einer Demokratie, also das hat für mich ganz negative Vibes. Und die Griechen sind ja relativ gut darin, eine absolute Politik zu wählen, die dann ihrer Meinung nach gegen die Wand fährt. Das ist ja bei Tsipras jetzt nicht anders gewesen. Ich würde sagen, finde ich irgendwie sehr komisch.
Also ob es wirklich so viele potenzielle Partner gibt, weiß ich gar nicht. Klar, da ist noch die einst mächtige sozialdemokratische PASOK, auch wirklich ein Schatten ihrer selbst. Da ist ja selbst die deutsche SPD steht noch besser da. Die hatten 11,5%, wirklich eine stolze Partei für die griechische Entwicklung, ganz wichtig. Dann die Kommunisten und noch eine rechtspopulistische Partei mit 4,5%. Das würde wahrscheinlich dann aber auch gar nicht reichen. Also so viele gibt es da nicht. Und ich bin über einen Passus gestolpert, den fand ich dann doch interessant. Also Mitsotakis sagt halt, er möchte keinen Koalitionspartner. Und ich zitiere ihn, dass wir allein regieren, ist der einzige Weg, die Reformen umzusetzen, die wir planen und die das Land braucht. Eine handlungsfähige Regierung könne es nicht mit unsicheren parlamentarischen Kombinationen und politischen Feilschen geben. Beides führe in die Sackgasse. Und diese Aussage vor dem Hintergrund dessen, was wir bei uns mit unserer Ampelkoalition gerade erleben, bei wichtigen Reformprojekten, da klingt das ja schon wieder, könnte verlockend klingen. Du hast aber gesagt, das hat antidemokratische Vibes.
Ja, also das, so funktioniert das halt nicht. Dann musst du dich halt damit zurecht, dann musst du jemanden finden, mit dem du Kompromisse schließen kannst und wo du sagst, okay,
das ist der
Regierungsauftrag, aber halt nicht alleine, obviously.
So ist es.
Unbegrenzte Unmöglichkeiten.
Ryanair fliegt so viele Passagiere wie nie. Der Billigfluganbieter Ryanair verzeichnet einen Passagierrekord. Das schreibt die Tagesschau. So viele Menschen wie noch nie wollen mit der Airline 2022 billig fliegen, nämlich 169 Millionen Menschen. So, jetzt guck mal, wir haben das noch nie gemacht, seitdem wir das jetzt noch machen. Wir haben noch nie eine Flugscham-Diskussion geführt. Du darfst aber erst deine 2 Cent.
Das fehlte noch.
Ich merke schon, du möchtest deine 2 Cent zu Ryanair prinzipiell abgeben, oder? Nee. Markus, was ist denn los mit dir? Okay, also, dass Billigflug-Airlines beschissen sind, keine Frage. Dass Ryanair besonders beschissen ist für sehr günstige Preise, keine Frage. Dass das für mich aber hier einfach nur die Ausgeburt dessen ist, dass es für im Kapitalismus für Menschen, einerseits für Menschen wie uns, die in der Mittelschicht sind und günstige Flüge haben wollen, wenn sie in Urlaub fliegen wollen, sich das sowieso leisten könnten, auch von Lufthansa, das missbrauchen und ihre Klimabilanz egal ist, okay. Aber es ist auch, also damit kann man auch in die Heimat fliegen. Es ist für viele Menschen mit Migrationshintergrund eine Airline, die oft diese Ziele hat, wo man halt wohnt, wo die eigene Familie herkommt. Und ich finde so, das ist jetzt so ein, oh mein Gott, warum fliegen so viele Leute Kurzstrecke und Billigfluganbieter? Und bin so, ja, das erklärt sich ja von selbst. Und ich finde,
du fliegst ja auch gern.
Naja, pass auf, was du sagst, weil ich fahre wirklich sehr, sehr viel DB und ich pendel sehr, sehr viel. 5 Stunden im ICE zu sitzen, 2-3 Mal die Woche, das wünsche ich
zwischen Berlin
niemandem.
Und Köln ist die Hölle zurzeit. Ich habe das neulich auch 2-mal durchgemacht.
Ja. Ja, und weißt du, es ist netto einfach viel weniger Zeit vom Kölner Flughafen, von meiner Haustür bis zu meiner Berliner Haustür brauche ich 3 Stunden, wenn ich fliege. Und das ist einfach
mit
gegen
der Bahn,
6 Stunden.
Wenn du Glück hast, genau 5,5, aber es können auch
Tür
einige
zu
mehr
Tür
sein. Ne?
Du vergisst Tür zu Tür.
Okay, ja.
Es sind 6 Stunden gerade. Mhm. Und das ist schon geklaute Lebenszeit, plus, dass die Deutsche Bahn natürlich
aber
auch nicht
günstig ist.
Aber
du hast ja auch bereichernde Erlebnisse auf dem Gang der Deutschen Bahn oder im Bordbistro.
Die du nach Twitter von mir lesen musst, ne?
Entweder das oder triffst du da nie interessante Leute?
Ja, ich treffe da Leute, die ihre Zehennägel schneiden oder so. Also die möchte ich nicht treffen.
Nicht gut.
Da sitze ich lieber neben ein paar Anzugträgern, die irgendwie blöde Chanel auf sich drauf haben und ich ersticke da kurz dran, aber halt nur 45 Minuten.
Ja, und nicht bei Ryanair. Ich bin aber bei dir. Ich finde auch jegliche Form des öffentlichen Prangers, des Leutebeschämens, es ist mir wirklich zuwider. Ich finde es ganz schlimm. Ich war zum Beispiel während der Corona-Zeit auch tendenziell für strenge Regeln und dass man eher nochmal eine Woche länger zu Hause bleibt etc. Aber als dann so ganz hundertprozentige anfingen, die ersten Leute, die sich dann wieder im Park getroffen hatten, zu fotografieren und auf sozialen Netzwerken solche Fotos zu teilen, also da kommt es mir wirklich innerlich hoch. Das ist so komplett gegen das, was ich gut und richtig finde. Dass sich jeder Gedanken drüber machen soll, ob der Flug wirklich sinnvoll ist und welchen Beitrag man auch selbst sagen wir mal, mit einem extensiven Flugverhalten leistet, ja, das ist so, aber da muss ich nicht von anderen öffentlich drüber belehrt werden.
Okay, aber eine interessante Frage finde ich ist auch, was ist ein Billigflug? Also Ryanair kostet, früher hat das ja so 12 Euro gekostet nach London und so, damit hat das ja angefangen.
Die Zeiten sind vorbei.
Die Zeiten sind sowas von vorbei.
Es kann man mal TUI fly, 9,99 durch Deutschland.
Nee, aber honestly, ich habe einen Urlaub gebucht. Ich fliege nicht mit Ryanair.
Ich freue mich für dich.
Dankeschön. Ich fliege nicht mit Ryanair, aber wenn du die Preise verglichen hast, haben die sich nichts getan. Und dementsprechend ist Ryanair jetzt auch, ich finde, es ist nicht mehr so der Boomer, es ist nicht mehr das Shein unter den Airlines, es ist jetzt, weißt du, was Shein ist?
Ja, aber ich meine, du als jemand, der auch sehr viel Wert, finde ich auch toll, auf Ästhetik legt, muss ja
ist
irgendwie, muss ja,
ich bin so eine Lufthansa-Bitch, das ist wirklich krass.
Du bist die Lufthansa-Bitch.
Ich bin die Lufthansa-Bitch, das ist, also, aber Deutsche können das einfach, Deutsche können Ästhetik, außer in der 2. Klasse der DB. Keine Frage, aber auch die 1. Klasse DB, das ist elegant, das ist cool, das ist geräumig, das ist effizient, das können Deutsche einfach, wenn du in so einen Lufthansa-Flieger steigst. Das ist einfach, als würde sich irgendwas öffnen und du möchtest einfach in den Arm genommen werden.
Dieses Ryanair Gelb ist wirklich eine Komplettkatastrophe und ich muss jetzt noch eine Sache zu Ryanair teilen. Als ich das letzte Mal mit denen geflogen bin, da hatte ich mal richtig Schiss. Ich glaube, es war vollkommen unberechtigt. Aber
das ist einer der sichersten Airline, Platz 8.
Ja, das glaube ich sofort, die Statistik, aber bei mir war es konkret so. Und da vergisst du die Statistik dann auch mal. Ich saß an einer Notausgangstür.
Oh Gott.
Und beim Start tropfte da also wirklich wie ein Rinnsal Wasser aus der Tür.
Und da hätte ich mich vergessen. Da hätte ich, aber ich hätte laut geschrien und ich wäre aus dem Flieger gestiegen.
Ich war kurz davor. Ich habe einfach gedacht, okay, es muss irgendeine Erklärung dafür geben. Und außerdem, es fing an, so richtig so runterzulaufen, als die Maschine schon, was weiß ich, 400 km/h, 300 km/h hatte. Und kurz vorm, also da hätte ein Schrei von mir wirklich nur noch größeres Chaos. Und deshalb habe ich in dem Falle einfach nur gebetet. Und man muss jetzt auch sagen, zur Ehrenrettung, es hat nur getropft, der Flug war in Ordnung.
Ich muss ehrlich sagen, wenn ich fliege, ich habe immer Angst, dass ich sterbe. Und das ist immer ganz gut, weil man dann muss man auch keine Steuern mehr bezahlen zum Beispiel.
Söder ist.
Guck mal, dein Lieblingsthema.
Nee, pass auf.
Du hast heute schon Habeck. Mehr kannst du nicht
diesmal
kriegen.
Diesmal kommt es tatsächlich von mir, weil ich habe am Wochenende in der hochheiligen dpa-Tagesvorschau, also die deutsche Presseagentur, hat ihre Highlights für die nächsten Tage an Berichten angekündigt. Und da sehe ich doch tatsächlich eine Ankündigung, eine Analyse, ein tiefergehender Text über das Phänomen Söder ist. Also wenn unsere kleine Lieblingsrubrik, zumindest deine, jetzt wirklich schon in der hochheiligen dpa angekommen ist, da dachte ich mir, okay, das ist was und das nehmen wir jetzt auch ernst. Und ich würde diese natürlich hochqualifizierte Analyse der dpa zum Phänomen Söder ist einfach mal vorlesen.
Komm raus.
Und ja, würde mich interessieren, ob du diese Beobachtung teilst. Die Überschrift lautet, das ist schon mal sehr originell, weil es ist ein doppeltes S, Salat oder Schlachtplatte. Als Bayerns Ministerpräsident Markus Söder letztens mal wieder auf langen Fahrten durch das Land unterwegs war, gab es für ihn nur eine Alternative, wie er auf Instagram schreibt, einen McRib und eine Portion Pommes in Soße verschmierter Pappe. Ich gebe zu, mir schmeckt es sehr, Zitat Smiley. Unter dem Hashtag Söder ist, zeigt der CSU-Chef seinen Followern auf Instagram und Facebook schon seit geraumer Zeit, wovon er sich so ernährt, frei nach dem Motto, was soll ich heute essen, Salat oder Schlachtplatte? Auf mehr als 2800 Likes brachte es der McRib. Die Idee zu Söder ist kam von Markus Söder selbst.
Surprise.
Es sind immer seine Bilder und sein Essen, sagt einer seiner Sprecher. Viele Menschen interessieren sich auch für den Alltag hinter der Arbeit als Politiker.
Stopp, ich muss kurz einmal intervenieren. Kommen wir in dem Artikel vor? Das ist unsere Legacy, die du gerade hier vorliest, das weißt du.
Ich weiß es, ich lese weiter.
Okay.
Spargel ist mein Lieblingsgemüse, erfahren diese Menschen zum Beispiel. Es gibt ein Video von drehenden Brathändeln, eine Schweinshaxe auf dem Volksfest Nürnberg und ein Schoko-Osterlamm in Traunstein. Sehr wichtig, hier bei Aufzählungen immer Dreiklang. Mhm. Ernährungsexperten hätten zu den deftigen Essgewohnheiten des 56-Jährigen sicher einiges zu sagen, aber Kommunikationswissenschaftler auch. Zitat, ein Klassiker, vor allem im Bereich des Populismus sei das, sagt der Kommunikationswissenschaftler Carsten Reinemann von der Ludwig-Maximilians-Universität. Von Gastropopulismus oder Foodpopulismus sei in der Forschung die Rede, wenn Politiker thematisieren, was sie so essen. Vielleicht sollten wir diesen Carsten Reinemann auch mal in unsere Runde einladen, damit er uns erklärt, was wir alles so nicht schicken.
Nee, was wir angerichtet haben.
Ja, pass auf. Ziel ist oftmals die Herstellung von Volksnähe, sagt er.
Wir sind doch nicht das Volk.
Nee, aber hier von, ja, weiß auch nicht.
Wir sind darüber angesprochen.
Deshalb lassen sich gerade Populisten auch gern beim gemeinsamen Essen mit Bürgerinnen und Bürgern ablichten. Als Beispiele für Gastropopulismus nennt Reinemann den rechtsextremen brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro, den früheren US-Präsidenten Donald Trump, der sich demonstrativ Fast Food ins Weiße Haus bestellte, aber auch, super in der Aufreihung, Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder und sein inzwischen beinahe ikonisches Hol mir mal eine Flasche Bier. Essen kann natürlich auch ein Mittel sein, sich vom Stereotyp des politischen Gegners abzugrenzen, sagt Uniprofessor Reinemann. Also im Fall der CSU vor allem von den Grünen, die die Christsozialen gerne als vegetarisch, vegan, freudlos darstellen.
So, also jetzt mal ganz kurz, ne? Dass das ein Wahlkampftool ist, das haben wir ja schon gereilt und das hat ja auch einen Grund, warum wir
waren
das
waren wir zu naiv?
Wir sind überhaupt nicht naiv. Honestly, ich weiß auch, also, was Lars Klingbeil manchmal ist.
Verunsichert.
Lars Klingbeil ist kein Populist und der postet auch sein Essen und andere grüne Politiker posten auch ihr Essen und Robert Habeck postet sich sitzend auf der Bahnsteigkante und gibt sich volksnah. Das sind auch keine Populisten.
Okay.
Sorry, aber das ist
warum
so
machen wir dann nicht Klingbeil isst?
Da, weil, keine Ahnung, du hast noch interveniert. Du musst halt meine Vorlieben einfach mal ignorieren.
Okay. Also du meinst, das macht jetzt nicht nur Donald Trump und die anderen Rechtspopulisten?
Nee, und vor allen Dingen, ich glaube ja, das macht er auch für uns. Das macht er nur für uns.
Ja, der steht aber, ich bin am Ende dieser dpa-Analyse.
Ja, wir stehen da nicht drin. Und das ist, also da muss ich mal kurz mein Ego rausholen. Warum stehen wir da nicht drin? Das wäre gar nicht so cool, wenn wir das nicht cool gemacht hätten. Das ist doch nicht das Volk. Wir sind das Volk, Markus.
Ja, ich merke, du regst dich richtig auf.
Ja.
Ruf doch einfach heute mal bei der dpa an.
Nee, die armen Kollegen. Dass sie allein schon, dass irgendjemand gesagt hat, komm, das ist ein Artikel wert. Und dann ohne uns. Da ist man ja so schon von Gott gestraft.
Okay, wir warten einfach auf die nächste Analyse. Ich glaube, das geht noch besser.
Papala Paparazzi.
Markus, ich habe dir was mitgebracht.
Was denn?
Also, wenn du mir auf Instagram folgst, was du ja tust, was du musst, weil wir sind Kollegen, du hast gar keine andere Wahl, musst du den Scheiß geben.
Ja, steht ja im Vertrag, ja.
Weißt du, dass ich Dua Lipa liebe?
Mhm. Aber ich auch.
Echt?
Echt.
Also, du liebst sie wirklich?
Ich finde sie ganz toll.
Oh mein Gott, Markus, das macht mich jetzt gerade so glücklich, dass ich jetzt nichts mehr, jetzt kann ich nichts mehr sagen.
Nee. Willy Brandt und Dua Lipa.
Willy Brandt und Dua Lipa, das ist, und Markus Söder.
Das
sorry, verbindet. Das Holy, die Holy Trinity. Dua Lipa hat ja 2 Alben schon rausgebracht und hat jetzt länger Pause gehabt, nachdem sie eine Welttournee hatte. Und diesen Freitag, Markus, kommt eine neue Single, aber nicht irgendeine Single. Es ist der Lead-Track zum neuen Barbie-Film von Greta Gerwig. Ich natürlich, also ich kann bis Freitag, ich flippe aus. Also es macht mich total kirre.
Der Film kommt erst im Juli raus.
Der kommt erst im Juli raus, ist scheißegal, weil der Song kommt am Freitag raus.
Okay.
Ist total egal. Und jetzt muss ich dir ganz viele Dinge gleichzeitig sagen, bevor du was sagen darfst.
Das kenne ich irgendwoher. Gut. Mach's kurz.
Es ist für Menschen, die mega Fans sind von Dua Lipa, ist es eine gute Woche, weil ganz viele Dinge passieren. Sie war erstens mit ihrem Freund in Cannes, weil die da gerade etwas shooten, nämlich die Vorbereitung für die neue Versace-Kampagne, weil sie die Kollektion mit Donatella Versace mitdesignt hat. Ein Outfit aus der Kollektion hatte sie im Teaser-Video für die Single an und heute Nachmittag wird diese Kollektion in Cannes präsentiert und es sind gerade Filmfestspiele in Cannes.
Was?
Und
Verena tolle Menschen Kehrt sind, ist auch da.
Du kannst jetzt nicht auf Dua Lipa mit Verena Kehrt antworten. Das ist einfach wirklich schwierig, das weißt du.
Mach bitte weiter.
Das heißt, für mich ist so Popkultur Life of Madness gerade. Jetzt darfst du was sagen.
Ich freue mich total, also dich so begeistert zu sehen. Ich muss ja gestehen, dass ich seit rund 8 Jahren gar nicht mehr mit Barbie spiele, weil ich einfach fand, dass ich aus dem Alter irgendwie raus bin. Deshalb bin ich auch nicht mehr so up to date. Wie ist das bei dir?
Also, ich habe früher mit Hot Wheels gespielt. Und dass Greta Gerwig das jetzt neu auflegt für Menschen wie mich, also dass sozusagen eine emanzipatorische Story erzählt wird und zu einem größeren
Die rennt ja schon lange nicht mehr einfach nur schmachtend dem Ken hinterher. Ne?
Nee, und Ken ist auch scheiße im Film. Der wird von Ryan Gosling gespielt und das finde ich wirklich geil. Und die Barbie wird von Margot Robbie gespielt. Mhm. Und weißt du was? Dua Lipa spielt auch im Film mit. Sie ist eine Meerjungfrau.
Eine Meerjungfrau, richtig, ja. Habe ich auch gesehen.
Also das wird einfach ein unfassbar guter Sommer, weil dieser Track, der heißt Dance the Night. Und 15 Sekunden kann man schon hören auf Instagram. Und es ist absolut Disco, Fever, Funky, Pop. Und das finde ich super, weil es ist, die Sonne scheint, ich habe gute Laune. Wir werden zwar nicht in Markus Söder Artikel zitiert, aber trotzdem ganz viel Dua Lipa, das macht's wieder wett.
Super. Vielleicht können wir im Juli das erste Mal gemeinsam ins Kino gehen.
Finde ich super. Gehst du mit mir auf die Premiere?
Wenn ich da irgendwie hinkomme, also ich bin gerne.
Du bist Markus Feldenkirchen.
Okay. Jasmin, es war wie immer eine Freude und
Dito.
Ich wünsche dir einen schönen Tag.
Gesegneten Tag.
Tschüss.
Tschö.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Franking und Marie-Sophie Schiller. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Niki Franking.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.